Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch diesen Pit. Heute streifen wir wieder Randgefilde des Metals. Heute bewegen wir uns im Ska-Punk mit Sonderschule. Seit mehr als 2 Jahrzehnten sind sie eine feste Größe in der deutschsprachigen Punk- und Ska-Landschaft. Und das hat natürlich seine Berechtigung. Denn kurz gesagt, Sonderschule ist eine Band, die Haltung tanzbar macht, laut, melodisch, politisch klar, aber immer nahbar und menschlich. Am 26.09. erscheint ihr neues Album Wir bleiben wach. Wer nun meint, Ska-Punk, das ist Fun, Fun, Fun oder Halligalli und Saufen, dem muss ich sagen, weit gefehlt. Ich habe in die neue Platte schon reinhören dürfen und bin tief bewegt von der Emotionalität. Ich würde fast sagen, scheiße ist die traurig, aber wir schauen einfach mal, was Costa dazu zu sagen hat, denn den habe ich heute bei mir. Costa, schön, dass du da bist.
Hallo Diana, danke, dass ich da sein darf. Hallo Metal, Leute.
Genau. Bevor wir einsteigen, wie geht's dir heute?
Mir geht's wunderbar. Es ist Sommer. Wir waren gestern noch in Ruhrort, da war Hafenfest in der alten Spelunke, haben ein bisschen Live-Musik gehört und das ist ein sehr guter Wochenanfang auf jeden Fall heute.
Na, das klingt doch toll. Ich will gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, denn ich habe es in der Einleitung schon gesagt, dass ich tief berührt bin von eurer neuen Platte Wir bleiben wach. Es ist aber ja auch wunderschön, wenn Musik einen genau dort abholt, wo man gerade ist. Und so ein Album ist ja auch immer so ein Stück Zeitzeugnis seiner Entstehungsgeschichte. Und daher so die Frage, was hören wir denn auf diesem Album über die Entstehungszeit der Platte? Was hat euch bewegt?
Ich würde sagen, wir machen es ja immer so, dass bei uns, früher haben wir uns hingesetzt und Themen gesucht, worüber will ich schreiben, und mittlerweile ist es aber so, da es auch schon unser 9. Album ist, dass man eigentlich das Leben sprechen lässt und eigentlich alles zu Liedern macht, was einen momentan bewegt. Und der Anfang der Platte war mit Sicherheit sehr emotional, weil vor unserem letzten Album, kurz bevor es rausgekommen ist, ist unser Gitarrist verstorben. Und das sehr unerwartet. Es war er ist ins Krankenhaus gekommen und eine Woche später war er schon tot. Und das hat uns ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen und ist jetzt das erste Album, was wir ohne ihn aufnehmen. Und deswegen war, glaube ich, am Anfang im Schreibprozess schon eine Verarbeitung dieses Themas sehr, sehr relevant bei uns.
Mhm. Also das ist das, was ich sozusagen auch gespürt habe. Also ich für mich, also ich habe irgendwie kommt man in so ein Alter, wo ständig irgendwelche Menschen von einem sterben, und das finde ich irgendwie ziemlich erschreckend. Also so diese Trauer, der Verlust, der begleitet mich irgendwie schon Jahre, dass da immer irgendwie Menschen gehen, die mir sehr nahe stehen. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich auch beim Hören, jetzt beim Durchhören der Platte an ganz vielen Stellen getroffen. Also so dieses ich vermisse da jemanden, aber es geht ja trotzdem weiter.
Genau, so ist es auch. Ne? Und für die, die zurückbleiben, ist es meist schlimmer als für die, die gehen. Das habe ich halt auch gelernt über die Jahre.
Genau, also es sind schwere Brocken, mit denen man da so kämpft. Aber Kunst kann da natürlich auch ein sehr gutes Ventil dafür sein, sowas zu verarbeiten. Und wie hat dir das Musikmachen geholfen, diesen Schmerz, diesen Verlust zu verarbeiten?
So wie immer eigentlich. Musik ist ja meine Therapie. Gerade weil ich die Texte alle schreibe, kann ich mir immer sehr viel von der Seele schreiben, was dann quasi in gesungener Form auch rauskommt und ist quasi dann einmal gesagt und für mich verarbeitet. Das dauert zwar immer ein bisschen, aber man merkt ja auf der Platte auch, dass sie nicht durchweg traurig ist, sondern dass da die ganzen Lichtblicke dann auch irgendwann wieder durchkommen. Und auch der gewohnte Spaßfaktor, den wir ja eigentlich leben, dass wir das Leben nicht so schwer nehmen, weil das Leben ist ja schön, und das ist dann auch immer wieder durchgeblitzt, und ich glaube, deswegen hat mir das Schreiben sehr, sehr weitergeholfen, das alles zu verarbeiten und auch in einer gewissen Weise so zu akzeptieren und damit umzugehen und das Leben wieder zu genießen.
Also das ist was sehr Schönes, was du da auch sagst, weil es ist ja so, man darf ja diesen Verlust betrauern, aber gleichzeitig darf man ja auch das, was schön ist, feiern im Leben. Also es darf ja auch gleichzeitig
unbedingt
da sein, ne?
Unbedingt.
Das ist auch das Schöne an eurer Musik, dass da also sozusagen dieses das Traurige muss ja nicht im traurigen Gewand daherkommen, sondern das darf ja auch ein Augenzwinkern mit dabei sein. Also das darf ja eben auch diesen Lichtblick einfach mit projizieren. Jetzt muss ich gucken, zu welcher Frage ich da hinaus wollte. Genau, warum braucht, also Ska und Punk oder Ska-Punk sind ja einfach per se sehr Musik, die fröhlich daherkommt. Und warum braucht es dieses Augenzwinkern gerade in schwierigen Zeiten?
Ich glaube, in der heutigen Zeit, aber auch in der Welt, ich glaube, unsere Eltern damals haben das genauso gesehen. Es ist ja immer die Zeit, in der man lebt, die gerade, je älter man wird, immer bedrohlicher ist oder immer kritisch und Krieg in der Welt und so. Aber es gab immer Kriege und deswegen glaube ich, man ist immer, je älter man wird, ist man sich viel bewusster, wie es eigentlich in der Welt aussieht. Und ich glaube, dieses Augenzwinkern darf man nicht verlieren, damit einfach das Leben lebenswert ist. Also es gibt ja auch viele Leute, die uns meilenweit voraus sind, die zum Beispiel schwer erkrankt sind oder sonstiges, die dann trotzdem mit einem Lachen durchs Leben gehen und uns eigentlich zeigen, wie es gehen könnte. Also das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ich sowas mitbekomme. Gerade eine Freundin arbeitet in einer Kinderkrebsklinik und die sind echt gut drauf da und von dem kann man einiges lernen, auch in Hinsicht von. Also meist, wir trauern jetzt zum Beispiel über jemand anderen, der gegangen ist, aber die hätten ja eigentlich viel mehr ihr eigenes Leben zu betrauern, aber das tun sie nicht, sondern sie leben einfach jeden Tag mit dem, womit sie leben müssen und finden trotzdem die positiven Seiten. Also ich glaube, wir sollten uns viel öfter bewusst machen, uns geht es doch eigentlich gut und wir sind am Kopf der Nahrungskette, wenn man mal weltweit schaut. Ich denke, deswegen sollten wir das Augenzwinkern niemals verlieren und einfach ja, froh sein, dass es genau so ist, wie es ist.
Ja, absolut. Das, also meistens ist man ja am Ende erst schlauer.
Das ist leider in meiner Schulzeit genau der Punkt. Ja, genau. Also am Ende weiß man dann, wie es hätte auch laufen können. Aber es ist gut, wenn die Erkenntnis irgendwann kommt und nicht einfach, ich glaube, bei vielen Menschen kommt die Erkenntnis nie und da gibt es auch keine Selbstreflexion oder sonstiges und immer sind die anderen schuld an allem und man zeigt lieber auf andere, als mal sich selber im Spiegel zu begutachten und vor der eigenen Haustür zu kehren. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass wir diese Fähigkeit noch haben und uns die auch nicht nehmen lassen.
Ja, absolut. Also das, du hattest gerade angesprochen, diese Selbstreflexion, ne? Also das merkt man ja auch in euren Texten, dass die da vorhanden ist. Und ich gehöre zu einer Gattung, die ganz viel Wert auf diese Texte auch legt. Also ich höre da auch wirklich zu mit manchen Bands, mit denen man spricht, die sagen dann halt, ja, die Texte, die sind eigentlich irrelevant. Die braucht man nicht, ne? Wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen, wie da so ein Sonderschule-Song entsteht? Also wie geht das los? Also sowohl die Instrumentals, wie entstehen die, als auch wie kommt dann der Text dazu?
Da gibt's eigentlich kein Kernrezept. Meistens ist es so, dass man einfach mal ins Blaue irgendwie Musik macht und einfach eine Melodie hat oder so weiter und so weiter, dass man einfach mal losschwimmt und auf einmal entstehen Worte. Kann das gar nicht erklären. Also wie gesagt, früher haben wir uns hingesetzt und ich habe dann überlegt, welches Thema möchte ich bearbeiten und habe dann mir Notizen gemacht, das und das muss im Song drin sein und mittlerweile passiert es einfach, dass ich in mich reinhöre und vielleicht auch manchmal, klingt jetzt komisch, aber dann singt man halt so ein Kauderwelsch und irgendwann kommen da aber auf einmal Worte raus. Und ich habe immer das Gefühl, das ist wie so eine App, wie so ein Puzzle-App. Wenn man sich da hinsetzt und irgendwann passt dieses Bild zusammen, genauso ist es bei mir mit den Texten, dass ich einfach kommen lasse mittlerweile. Also ich habe oft dann schon die Melodie oder gebe mir den Refrain im Loop aufs Ohr und irgendwann kommen die Worte dazu raus. Also ich denke da gar nicht mehr viel nach, sondern ich lasse einfach passieren. Und ich glaube, deswegen spürst du wahrscheinlich auch diese Ehrlichkeit und deswegen trifft es dich vielleicht auch, weil du genau das Gleiche schon gefühlt hast. Und wenn du den Text hörst, merkst du, ja, bei mir war es genauso. Also vielleicht ist es dass ich gar nicht mehr suche, sondern einfach, ja, das entsteht, es kommt aus mir raus und ist dann quasi genau das, was ich fühle eigentlich. Gefühle in Worte packen. Hm. So handhabe ich das mittlerweile.
Das ist aber ja gerade was ganz Schwieriges, Gefühle in Worte fassen. Also ich denke da so, ich habe viel zu viel studiert, ich habe auch Psychologie studiert, irgendwann mal im Bachelor. Und da hieß es immer sozusagen, dass das vor allem den Männern schwerfällt, sozusagen Gefühle in Worte zu packen. Aber wenn wir ehrlich sind, kann da kaum einer wirklich gut drüber sprechen, weil man immer irgendwie das Gefühl hat, man macht sich verletzlich, man macht sich halt verletzlich angreifbar vielleicht auch. Ich glaube, ich habe so ein bisschen herausgehört, dass das nicht von Anfang an so war, dass du gut deine Gefühle in Worte packen konntest. Wie war denn dein Weg dahin? Also wie kommt man dazu, dass man sich gut ausdrücken kann?
Ich glaube, das ist einfach auch so ein Schritt gewesen, der auch wieder am Todesfall hängt, weil ich war einfach verletzt. Und ich war nicht mehr ich selber, hatte ich das Gefühl, für eine ganze Zeit. Oder ich war schon ich selber, aber mehr in mir drin und habe mit Gefühlen gekämpft, die mich doch sehr belastet haben. Und auch mit der Tatsache, dass wir waren eine Familie, ne? Und wenn jemand in der Familie stirbt und gerade in der Band hatten wir viel, viel mehr Kontakt als zu meiner eigentlichen Familie. Wir waren halt 20 Jahre so viel unterwegs und so viel zusammen und haben alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam irgendwie weggelacht und haben weiter Musik gemacht. Und irgendwann kommt dann der Tag, wo man einfach merkt, ja, warum nicht drüber sprechen? Also ich bin eh verletzt. Verletzlichkeit zeigen muss ich nicht mehr, weil es ist ja schon so weit. Und ich glaube, auf dem letzten Album ging es da schon langsam los, dass ich so ein bisschen vielleicht alt genug war, um einfach mal ein paar Gefühle zuzulassen, aber da war immer noch eine Schutzmauer und die ist einfach komplett eingebrochen dadurch. Und ich habe auch keine Angst davor, ich selber zu sein und habe deswegen einfach dann rausgelassen, was in mir drin ist. Und auch gerade im Studio hat unser Produzent irgendwann gesagt, zum Beispiel bei Du bist gut so, bei dem Song, hat er einfach gesagt, du, entweder lässt du jetzt bei so einer Nummer die Hose komplett runter oder wir brauchen sie nicht zu machen. Und dann habe ich das probiert und ich hoffe, dass es mir ganz gut gelungen.
Naja, also ich finde den wirklich gut. Also ich habe mehrere Songs auf der Platte, die ich wirklich richtig gut finde. Das ist, ist eine Ausnahme, muss ich mal so sagen. Ne? Also das, wenn man so durchhört und denkt so, oh wow, also das macht was mit mir, das ist große Kunst, möchte ich sagen. Also,
oh, vielen Dank.
Ja.
Ja. Ja, das kommt mir halt gar nicht so vor. Deswegen, ich habe nicht studiert und nichts, ich mache es einfach. Und wenn ich das dann von dir höre, dann ehrt mich das auf jeden Fall, weil du ja auch Ahnung von der Materie hast. Und deswegen vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das hat gar nichts mit Studiertheit zu tun, sondern eher mit Reflektiertheit.
Oder so, ja, das kann natürlich sein, ja.
Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass das, da lässt man dann eben seine Hose runter. Und wie ist das im persönlichen Leben oder beziehungsweise ich glaube fast, du kannst diese Rolle, ich bin Musiker und ich bin Mensch, die kannst du so gar nicht teilen. Wie gehst du persönlich mit diesen Herausforderungen um? Was hilft dir, wenn es dir nicht gut geht, dich zu erden, dir ein Stück weit selbst Halt zu geben?
Eine gute Frage. Früher habe ich es immer durch Musik machen getan und ich glaube, das habe ich mir auch ein bisschen beibehalten, obwohl ich mich in der Musik auch langsam solchen Themen widme und mich dann halt, wie man so schön sagt, völlig lachend in die Kreissäge reinrenne und mir die komplette Portion abhole. Wobei es mir danach auch besser geht. Also ich glaube, Musik ist so mein Ventil, damit umzugehen. Und klar hat man auch gute Freunde, mit denen man über bestimmte Themen reden kann, damit es einem danach besser geht. Aber ich habe immer eigentlich Dinge mit mir selber ausgemacht. Und bin da, glaube ich, mein bester Ansprechpartner, um irgendwie durch solche Zeiten durchzukommen, habe ich das Gefühl. Und ich tue mir da selber auch gut. Also ich habe mittlerweile seit 12 Jahren nur Musik als Beruf sozusagen oder als Tätigkeit und habe dadurch sehr, sehr viel Zeit mit mir selber verbracht und habe über die Zeit sehr gut gelernt, mit mir auszukommen. Also Deswegen, es gab ja mal eine Pandemie, auch wenn sie weit, weit weg ist. Da haben viele Menschen auf einmal genau das gehabt, dass sie mit sich selber klarkommen müssen. Und ich glaube, daher stammen sehr viele Probleme in der heutigen Zeit, dass viele mit sich selbst konfrontiert wurden und auf einmal gemerkt haben, das kann ich gar nicht so gut, und haben sich dann irgendwie ins Internet ihr Leben verfrachtet, was völlig in Ordnung ist, sich ablenken und so weiter. Aber ich habe da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, mit mir selber gut zu sein und mit mir selber klarzukommen. Und ich mag mich auch in gewisser Weise selbst sehr gut, und ich kenne auch meine Schwächen und kann die auch akzeptieren. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Weg für mich immer gewesen. Also Sachen mit mir selber auszuklüngeln.
Und wenn man viel Zeit, was ist mit meiner, heute eine etwas belegte Stimme. Klinge ich gleich wie so ein Mann. Du hast es gerade so gesagt, du hast sehr viel Zeit mit sich selbst verbracht, und gerade in den Pandemiezeiten, da haben der ein oder andere hat festgestellt, oh Gott, ich bin mit mir alleine, und flüchtet sich dann auch, ne? Und das sind ja alles so Themen irgendwo, wo sich ja wirklich viele Menschen auch wiederfinden. Also mitunter sind wir ja auch gezwungen, Zeit mit uns selbst zu verbringen, nicht nur wenn Pandemie ist, sondern wenn wir einfach alleine sind zum Beispiel, oder wenn wir einfach auch die Einsamkeit suchen. Und diese Themen, du hast gerade gesagt, in der Platte vorher, da hast du schon angefangen, sozusagen so ein Stück weit die persönlichen Gefühle da aufs Tableau zu bringen. Wie ist das, wenn du solche Songs live singst und wenn da viele Menschen mitsingen? Was macht das mit dir?
Dann kribbelt's am Augapfel. Also es ist wirklich, gerade bei den ersten Malen, ist das einfach so ein Gefühl, man weiß ja im Studio nie, ne? Man stellt sich immer vor, wie es dann live kommt, weil wir auch eine Liveband sind und wir machen natürlich gerne Alben und sind gerne im Studio und arbeiten an neuen Songs, aber ich würde lügen, wenn wir nicht immer schon den Gedanken hätten, wie das Ganze live funktionieren könnte. Und wenn ich dann merke, es funktioniert wirklich und die Leute singen aus tiefstem Herzen mit, dann ist das ein Glücksgefühl, was man schwer beschreiben kann und wahrscheinlich auch eins, wonach wir süchtig sind und auch der Grund, warum wir so lange schon Musik machen, einfach um genau diese Zeit zu haben, dass irgendwie für 2 Stunden bei einem Konzert ein kleiner Raum bis ein Festival, egal wie viele Menschen da sind, aber dass das so eine Sache ist und alle für einen Moment das Gleiche fühlen und die gleichen Lieder singen und so weiter. Das ist einfach ein unbeschreibbares, schönes Glücksgefühl für mich und bestätigt mich dann auch, dass ich nicht alleine bin mit meinem Gedanken. Also das ist ja auch oft so, wenn man jetzt ein Lied schreiben würde, was aus tiefstem Herzen kommt, und dann stehen da alle mit dem Fragezeichen über dem Kopf und gehen sich ein Bier holen, dann würde man sich wahrscheinlich einsam fühlen, den Song trotzdem mögen. Aber in dem Fall ist es dann häufig gut gegangen, dass die Leute das aus tiefstem Herzen mitsingen. Und das ist einfach ein super schönes Gefühl.
Ja, das ist gerade, ne, diese Konzerte, wenn man dann so diese Einheit hat, wenn Bühne und Publikum verschmelzen und es da kein Wir da oben und Ihr da unten gibt, das ist unglaublich schön.
Absolut, absolut. Das ist ja genau das, dass alle eins sind in dem Moment und dass alle ein Gefühl haben, auch wenn die differenziert sind. Der eine denkt vielleicht an den, die andere denkt an jenen und so weiter. Aber jeder kann mit diesen Texten was anfangen und fühlt in dem Moment einfach. Und viel zu selten fühlt man in der heutigen Zeit irgendwas, weil man nur vom Stress geplagt ist und irgendwie Arbeit und das und das und das. Und abends macht man sich einen Fernseher an oder irgendwie die nächste App auf dem Fernsehen, lineales Fernsehen, guckt ja eh keiner mehr, aber jeder, um abends irgendwie mal runterzukommen. Jan Delay hat mal schön gesagt, ich schalte an, obwohl ich doch abschalten will. Und das ist ja, in der heutigen Zeit einfach sehr selten, dass man wirklich fühlt und bei sich ist. Und ich habe immer das Gefühl, bei unseren Konzerten passiert das noch. Und das ist einfach super gut.
Das ist schön. Das freut mich so zu hören. Und da sind wir aber auch bei so einem ganz wichtigen Punkt, bei so Faninteraktion oder Fanbase, Community. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich leichter ist, heutzutage mit seinen Fans in Kontakt zu treten. Das kann aber auch ein Trugschluss sein. Also ich bin mir da selbst immer nicht so sicher, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, weil einfach durch diese ganzen Social-Media-Sachen hat man das Gefühl, dass man eben seiner Lieblingsband oder der Band, die da auf dem Festival spielt, einfach viel näher ist. als sonst. Wie ist es bei dir, bei euch?
Das müssten die Leute mal sagen, die uns folgen. Also ich hoffe immer, wir geben einen guten Einblick in das, was wir da tun. Und ja, melden uns auch immer mal wieder zu Wort sozusagen und zeigen auch, wie das Konzertwochenende ist und auch mal hinter den Kulissen ein paar Sachen. Aber ich kann von mir sagen, dass ich Leuten, denen ich quasi dann oder da, wo ich interessiert bin, ich habe jetzt selber kein Instagram und kein Facebook, weil ich einfach und auch kein WhatsApp und so. Ich bin da eher im wahren Leben noch zu Hause. Ich habe das natürlich von der Band aus und wir nutzen das natürlich auch als Sprachrohr und irgendwie als Kommunikationsmittel und tauschen uns da auch aus und beantworten auch DMs und so weiter. Also man steht irgendwie im Austausch, man kann uns erreichen und wir finden das auch gut. Aber also wenn ich bei bestimmten Künstlern mal ein bisschen was erfahren will, dann gucke ich natürlich auch mal und ich habe natürlich auch dann das Gefühl, wenn ich die dann beim Festival treffe, ich kenne die ja schon und bin dann aber eher so ein Mensch, der da nicht unbedingt hingeht, weil lerne niemals deine Idole kennen. Du kannst nur enttäuscht werden. Ich möchte die gerne auf einem Treppchen stehen lassen und sie sollen für mich weiterhin das sein, was sie immer waren. Einfach Leute, die ich verehre und deren Musik ich liebe und deswegen halte ich mich da fern und sie sollen weiter meine Jugendidole bleiben, so wie ich sie in Erinnerung habe. Nicht, dass sie einen schlechten Tag haben und irgendwas sagen und ich kann die Musik nicht mehr hören. Das möchte ich gerne unterlassen. Deswegen, genau, folge ich da schon ein paar Leuten und interessiere mich und genau, habe dann wirklich das Gefühl, die kenne ich ja. Also in- und auswendig und wir sind alte, gute Kumpels, was natürlich nicht der Fall ist, aber ich glaube, als Fan ist das schön, dass man solche Einblicke bekommt. Hm. So, und wie man dann damit umgeht, muss jeder selber wissen. Also nach dem dritten oder vierten Schnaps werden viele auch sehr, sehr nahbar, sage ich mal. Also, oder denken, ich wäre sehr nahbar und da kommen schon Fankontakte zustande, die ich immer noch lustig finde, weil ich da sehr gut mit umgehen kann, aber die Leute verlieren die Hemmung und dann merkt man wahrscheinlich genau diesen Moment, dass sie auch denken, sie kennen mich seit Jahren und dann gehen da Gespräche nicht mit einem Hallo oder wie geht's los, sondern man geht direkt in die Materie. Weiter möchte ich darauf nicht eingehen, aber es ist auf jeden Fall, passiert da schon was, dass das genau den Effekt hat, wie du schon sagst, man fühlt sich den Leuten viel näher und ja, dass man sich schon lange kennt. Was völlig in Ordnung ist.
Trotzdem sehr, sehr trügerisch, ne? Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass eben dieses seltsame Social-Media-Zeug ganz schön schräge Sachen mit uns macht, uns ganz viel schräge Sachen vorgaukelt irgendwie.
Ja, aber das weiß ja auch jeder, weil selbst die Leute, die das privat nutzen und sag ich mal jetzt 59 Follower haben oder so als Beispiel, die zeigen trotzdem, wie toll ihr Leben ist und zeigen nie irgendwie, außer wenn sie jetzt im Krankenhaus liegen und hätten dann gern, dass man denen mal gute Besserung wünscht oder so, aber sie zeigen jetzt nie so, ey, mir geht's richtig scheiße heute, das ist ein Kacktag, sondern man sieht immer nur, ja, die schönen Seiten des Lebens und deswegen ist das, glaube ich, auch jedem bewusst, dass das so ein etwas trügerisches Bild ist, was da publiziert wird. So, ich glaube, das weiß jeder, man möchte es nur nicht so unbedingt nach außen tragen.
Ja, also ich denke da tatsächlich auch häufiger drüber nach. Ich glaube immer, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir so sozialisiert sind. Also uns wird ja immer gesagt, oder sozusagen von Anfang an lernen wir ja, dass das Leben schön sein soll. Und wenn wir dann sozusagen feststellen, dass das Leben gar nicht immer nur schön ist, sondern auch so seine Schattenseiten hat, dann verfallen wir ja irgendwie auch in so eine Schamhaltung. Könnte man sagen, oh Gott, jetzt ist mein Leben gar nicht perfekt und was mache ich denn jetzt damit? Und genau, also ich wünsche mir da viel mehr Transparenz, dass man auch mal zeigt so, hey, mir geht's gerade scheiße oder heute ist was richtig doof gelaufen. Aber das ist noch ein langer Weg für uns und unsere Gesellschaft, da hinzukommen. Und ob wir das je schaffen, keine Ahnung.
Wahrscheinlich. Vielleicht muss es auch gar nicht so sein. Ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht reicht's auch, wenn man die schönen Seiten zeigt. Aber jedem weiterhin bewusst ist, es ist halt nicht immer schön und das weiß auch, glaube ich, jeder. Mhm. Und ohne diese schlechten Seiten des Lebens wird man die guten ja auch gar nicht so zu schätzen wissen. Deswegen finde ich völlig in Ordnung, dass jeder nur die schönen Sachen zeigt und wie toll sein Leben ist und irgendwie, wenn er gerade im Büro sitzt, nochmal ein Urlaubsfoto postet und alle, ey, du bist im Urlaub? Ja, bin ich. Und irgendwie sich da ein Traum aufbaut. Also wir haben als Kinder uns auch vorgestellt, wir fliegen jetzt mit einer Rakete zum Mond und hatten eine gute Zeit, So, obwohl wir irgendwo im Kinderzimmer saßen. Und ich glaube, Instagram ist so die neue Fantasie der Menschen. Und die dürfen das gerne ausleben, meiner Meinung nach. Die können da gerne sich ein zweites Leben aufbauen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Lass die Leute träumen. Lass die Menschen träumen und irgendwo da sein, wo es ihnen gut geht. Deswegen, ich sehe das gar nicht so kritisch. Das können sie gerne alle machen und gerne allen zeigen, wie gut es ihnen geht. Ich hoffe, es ist ein bisschen was Wahres dran. Und selbst wenn es nur die Fantasie ist, die ihnen gut tut, dann bitte, wer soll dagegen sein? Also das ist für mich völlig in Ordnung.
Naja, also ist ein ganz wichtiger Punkt, also was du sagst mit Fantasie und Träumen, ne? Also wo wären wir denn ohne unsere Fantasie, ohne unsere Träume und unsere Visionen? Also dann würden wir ja gar nicht loslaufen.
Absolut. Und loslaufen ist sehr, sehr wichtig.
Genau.
Ja, wichtiger als denken oft.
Ja, also man kommt ja ganz schnell in diesen Loop rein, dass man immer wieder drüber nachdenkt und dann nichts macht.
Ja, das stimmt. Prokrastination hatten wir auch als Thema schon für den Song, aber haben ihn nicht genommen. Aber ey, das schaffen wir schon. Nicht Prokrastination. Ich liege im Bett auf der Couch, das Handy flimmert über den Bauch und so weiter. Also wir hatten schon so einige Ideen dazu, weil ich hatte das auch öfter mal, dass man eigentlich, oh, ich muss ja eigentlich mal ein bisschen Musik machen oder ich muss mal das und das tun. Und dann schiebt man das gerne auch vor sich her.
Schön. Wie ist das eigentlich? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr hattet, oder die Idee sozusagen dazu gab es schon mal auf der neuen Platte Wir bleiben wach. Gab es da, also ich glaube, da gab es wahrscheinlich mehrere Songs, die euch im Entstehungsprozess richtig herausgefordert haben. Wie sieht's aus?
Was meinst du herausgefordert?
Mit herausfordern zum Beispiel von der Thematik her. Es könnte aber zum Beispiel, also das war so der initiale Gedanke gerade. Es kann aber auch einfach herausfordernd gewesen sein, den Song zu Ende zu arrangieren, beispielsweise.
Mhm. Ja. Also wir arbeiten eigentlich so, dass ich unendlich viele Demos mitbringe und Ideen mitbringe, die dann teilweise schon bis zum Ende ausgearbeitet sind, teilweise einfach nur mal eine Hook und eine Strophe und so weiter. Also ich bringe immer sehr viele Ideen mit und dann hören wir gemeinsam im Studio durch und wenn es zuckt, dann fangen wir an, den Song wirklich auszuarbeiten und teilweise ändert er sich dann nochmal komplett, teilweise werden hier und da nur Kleinigkeiten geändert. Deswegen waren die jetzt draufgekommen sind, eigentlich zum Beispiel auf einen neuen Tag, wo ich auch schon gefragt wurde, der Song, der muss doch echt lange gedauert haben, bis er genau so war, wie du ihn gerne hättest, war im Gegensatz zu vielen anderen Songs einfach sofort da, sozusagen. Der natürlich immer was passiert, wenn die Band dabei ist, die spielen halt viel besser Instrumente und so weiter, dann passiert da noch einiges, aber die Grundidee war einfach genauso da und da hat sich gar nicht mehr so viel getan. Das war einfach ein Gefühl, was innerhalb von ein, zwei Tagen rauskam und dann so geblieben ist. Und andere Songs haben dann viel weitere Entwicklung genommen. Und das sind dann oft Songs, wo man gar nicht damit rechnet, weil die so leicht klingen. Das ist eigentlich, oder auch mal ein Quatsch-Song oder so, ne? Also Sex, Kokain und frische Luft. Der ist, glaube ich, dreimal komplett nochmal geändert worden. Ich habe dreimal komplett neue Strophen dafür geschrieben oder einen komplett neuen Blickwinkel auf die Sache. Das war erst ein Psychiater, der jemanden auf die Couch legt und den dann aber Kokain verschreibt, statt irgendwie eine Kur auf Sylt und sich aber daran eine goldene Nase verdient und so weiter. Also eigentlich die kritische Betrachtungsweise dessen, was da gerade passiert. Und es hat sich immer mal wieder gewandelt, so, ne? Also deswegen, manche Sachen haben echt einen weiten Weg genommen, aber es waren nicht die Songs, die es eigentlich vermuten lassen, glaube ich. Weil die waren eigentlich sofort da.
Weil die unbedingt raus wollten.
Die mussten raus, genau. Also es waren auch so mit die ersten Songs der Platte. Wie gesagt, ich habe da ziemlich viel mit verarbeitet und genau, die mussten einfach raus. Die mussten genauso sein und die kamen auch eigentlich raus und waren dann so. Musikalisch hat sich da immer was getan. Wie gesagt, sobald die Band dabei ist, passiert noch was. Aber textlich von der Grundidee und so weiter sind die eigentlich so geblieben.
Und ich glaube, bei Ärgerlich, ich habe jetzt die Titelliste nicht vor mir liegen, echt ärgerlich. ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem auch dauert, so einen Text zu machen, weil man ja auch irgendwo sammelt, oder? Also
Genau, wir hatten da locker 200 Sätze nachher, die ärgerlich sind. Aber auch die Grundidee dazu war sehr lustig. Wir waren in Barcelona bei NoFX, bei der Abschiedstour. Die haben zwei Nächte in Barcelona gespielt und waren da mit Freunden. Die Donuts haben da auch gespielt und waren mit Montreal und so weiter am Strand ein bisschen, haben dann ein schönes Wochenende verbracht. Und unser Gitarrist hat es wirklich geschafft, 3 Tage nicht im eigenen Bett im Hotel zu schlafen, sondern am ersten Abend ist er ins falsche Bett gewandert, weil er irgendwie das nicht mehr gefunden hat, seins. Und dann ist er irgendwo abhanden gekommen in Barcelona, hat das Hotel gar nicht mehr gefunden, hat irgendwo bei einer alten Dame mit einer Katze im Garten geschlafen und war am nächsten Abend wieder da auf dem Konzert und hat dann auf dem Teppich beim Kumpel im Zimmer geschlafen, weil er den auch nicht mehr geschafft hat, ins Bett zu gehen. Und als er dann am nächsten Tag gefragt wurde von Hirsch von Montreal, du, jetzt hast du 3 Nächte Hotel bezahlt und warst nicht einmal in deinem eigenen Bett, was sagst du dazu? Und da sagte er nichts, außer, ja, ärgerlich. Und da war halt, bei mir hat sofort geklingelt im Kopf, dass man alles mit einem Wort so schön auf den Punkt bringen kann. Da war der Song geboren. Und dann haben wir einfach nur noch Zeilen gesammelt. Und da haben wir uns auch immer wieder, also das war auch im Tourbus, immer wieder, wenn irgendwas kam, hat sich das schon etabliert, dass man ärgerlich gesagt hat. Und es war eine neue Zeile geboren. Und wir haben nachher so unsere Favoritenzeilen nachher, haben dann einfach überlegt.
Nee,
so. Aber das macht halt auch Spaß, dass man da monatelang einfach weiter Zeilen sucht. Und immer, wenn was Lustiges passiert, nimmt man die nochmal mit in den Text auf. Und am Ende sieht man aus, dass, ja, man kann auch live natürlich sehr gut da variieren und einfach Sachen einbauen, die im Tourbus passieren und so weiter. Das ist ja einfach stetig erweiterbar. Schönes Thema.
Ja, das ist, wirklich, also ist auch ein sehr cooler Song, finde ich. Musikalisch gesehen hat Weine nicht, featuring Ted Sheeran, fand ich ziemlich cool, weil der sozusagen, also cool, beziehungsweise es ist so ein, ich finde es immer schön sozusagen, wenn da eine hohe musikalische Varianz auf den Platten drauf ist. Und bei dem Song, da geht ja sehr poppig los. Also da geht ja überhaupt nicht sonderschulemäßig los. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Das müssen wir uns, also kommt das so ich vorher, den Podcast kommt, bevor das Album kommt.
Genau.
Wahrscheinlich raus.
Der kommt an dem Sonntag, bevor das Album veröffentlicht wird.
Ja, okay. Dann kann ich ja nur die folgende Antwort geben. Wir hatten einen Weltstar zu Gast im Studio. Und um ihm gerecht zu werden, haben wir natürlich die Musik auch angepasst, dass wenn Leute wegen Ed Sheeran mit einem kleinen T vor dem Ed, wenn die Leute da reinhören durch Zufall, was natürlich kompletter Clickbait ist, dass die Leute unbedingt draufklicken, ja, dass die dann auch nicht sofort abschalten, sondern wirklich bis zum Ende den Song hören. Da gab es auch eine Version vorher, die noch viel mehr in diese Richtung ging. Und dann haben wir uns auch gedacht, nee, komm, wir brauchen jetzt auch nicht uns komplett zu verbiegen, aber die Idee stand halt und wir fanden den Song sehr, sehr gut textlich und von der Idee war es einfach auf einmal dann zu einem Sonderschule-Song doch nochmal umfunktioniert worden. Natürlich ist er ein bisschen ruhiger und so, aber er hat schon, glaube ich, man hört den Ruhrpott raus und hat einfach eine schöne Melodie, hat sehr, sehr schöne Instrumente, die wir sonst auch nicht unbedingt immer benutzen, Akustikgitarren und mal irgendwie tiefen Bass und diese Kinderstimmen im Refrain und so weiter. Das hat uns einfach sehr gut gefallen, dass wir da dann so dran gearbeitet haben, dass wir auch sehr gut mit dem Song alt werden können und ihn auch gerne live spielen wollen. Genau. Wir sind erst noch mehr übers Ziel hinausgeschossen und haben, wer uns verfolgt, weiß genau, wir stecken uns in keine Schublade, sondern wir probieren alles aus und haben keine Angst, irgendwelche Dinge zu machen, die vielleicht bei der Fanbase, die wir schon haben, nicht so gut ankommen. Das ist uns sehr egal. Und dann haben wir uns aber selber überlegt, wollen wir den Song jetzt ein Leben lang spielen und haben dann nochmal so ein bisschen am Gewand gedreht, dass wir da auch sehr, sehr gut mitleben können.
Mhm.
Ja, ist aber auch ein sehr schöner Song, finde ich.
Genau, also sehr schön. Hat mich auch dazu sozusagen angeregt, drauf zu tippen, wie heißt denn jetzt dieser Song? Und bin dann auch über den Titel gestolpert, also hat funktioniert bei mir.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das war die Grundidee, sonst müsste es den Song gar nicht geben, genau.
Ja, nee, sehr coole Sache. Du hast es gerade schon gesagt, dass sozusagen ihr ja irgendwo auch Genregrenzen sprengt oder beziehungsweise euch das auch diesen Schubladendenken entzieht, so ein Stück weit. Und daher die Frage an dich, wir sind ja hier bei metal.de. Warum passt ihr denn genauso gut auf ein Metal-Festival wie auf ein Punk- oder Ska-Festival?
Also unserer Erfahrung nach ist es auf jeden Fall so, dass gerade die Metal-Szene die liebsten und offensten Menschen der Welt sind, auch wenn man damit mit der Metal-Szene nicht viel zu tun hat, von der Optik manchmal nicht das sofort bemerkt. So, ne, dann viele sind dann auch, oh Gott, das sind aber harte Typen und harte Ladies, die tragen alle schwarze Tätowieren, haben lange Haare und grölen wahnsinnig mit ihrer Stimme rum und so. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir da sehr, sehr gut reinpassen und da wir auch sehr gitarrenlastige Musik machen und der Ska ja eher so ein Stilelement von uns ist, der mal benutzt wird, aber nicht man durchgängig einen Blumenkranz umhaben muss und Yippie Hey und Ska tanzen muss bei unserer Musik, kommen wir da, glaube ich, ganz gut an. Und wir haben da eine sehr gute Symbiose gefunden, dass wir da auch stattfinden können und haben auch auf vielen Metal-Festivals schon gespielt und wurden immer herzlich empfangen. Und das freut uns natürlich. Und gerade unsere Gitarristen sind natürlich auch, wie das bei Gitarristen so üblich ist, in der Metal-Szene beim privaten Musikgeschmack sehr zu Hause. Und im Tourbus kriegen wir natürlich auch die ein oder andere Ladung ab. Und oft ist nachts, ist der Bassist, der Gitarrist und unser Tontechniker sitzen unten und unser Grafiker und Fotograf Flo, die sitzen dann unten und feiern einfach und grölen da rum und grunzen und lieben es und suhlen sich darin. Deswegen, also Metal ist bei uns im Bus und auch in der Band natürlich ein Bestandteil, jetzt in unserer Musik nicht unbedingt, aber ich glaube, auch als Metalhead kann man eine Sonderschule-Show gut ertragen, sag ich mal, ohne dass man genervt wird, sondern ich glaube, man mag ja auch Melodien und wie gesagt, viel Gitarrenmusik und unsere Musik ist schon, glaube ich, bringt das alles mit.
Das glaube ich tatsächlich auch und wie du das schon gesagt hast, ich glaube, wir Metalheads, wir sind da auch sehr offen, was das angeht. Also natürlich gibt es da auch solche und solche, aber man ist da, es ist immer schön, wenn man nicht nur eine Musikrichtung hört, sondern dem einfach offen gegenübersteht und die ganzen Facetten. Ne? Also,
ja, absolut. Und vor allen Dingen die Metalheads, die ich kenne, die Musik machen, die haben alle eine klassische Ausbildung und haben einfach komplett alles, was es an Musik gibt, eingeatmet und irgendwie in die Blutbahn gedrückt. Die haben so einen riesen Horizont, was Musik betrifft. Heißt ja nicht, dass sie das machen müssen, sondern dann machen sie halt ihren Metal, aber die haben halt so ein Fundament an Musikwissen. Das kriegt man nicht, wenn man jetzt nur diese Art von Musik hören würde, sondern die leben einfach und nehmen den ganzen Pool mit und nehmen alles mit, was gut ist. Und auch hier in Oberhausen gibt es noch eine Metal-Disco, wo dann einmal im Monat läuft da auch Biene Maya und die Gummibärchenbande und sowas und die feiern das alles, haben ihre Kutte an und die haben halt keine Angst vor guter Laune und haben keine Angst davor, dass irgendjemand denkt, was hört ihr denn da für ein Quatsch, sondern die fühlen halt den Moment und haben halt Bock auf Musik und auf einfach mal raus aus dem Alltag, raus aus der Normalität so. Ne? Und deswegen da größten Respekt für und deswegen liebe ich die Leute.
Sehr schön. Keine Angst vor guter Laune, das ist, glaube ich, das schreibe ich mir irgendwo hin.
Ja, ist auch so. Darf man keine Angst vor haben.
Das muss man sich viel häufiger sagen. Keine Angst vor guter Laune. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt schon ganz viel über die Platte gesprochen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, die ganz wichtige Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen oder Hörern noch mitteilen möchtest, was wir aber heute einfach nicht angesprochen haben?
Gute Frage. Also ich bin ja kein großer Redner eigentlich, außer in einem Gespräch. Ich kann mich gut unterhalten, aber ich möchte den Leuten immer so wenig wie möglich mitgeben, weil außer habt einen schönen Tag, habt ein gutes Leben, bleibt gesund und so weiter, weil ich glaube, alle Ratschläge und so haben immer so einen Mittelfinger, sondern so einen Zeigefinger-Charakter. Und dann kriegt man den Mittelfinger, weil ich lasse mir ja auch ungern von irgendwem was sagen, den ich überhaupt nicht kenne. Deswegen eigentlich nur, bleibt wie ihr seid. Ihr seid gut so, wie ihr seid. Hört gerne in unser Album rein. Deswegen sprechen wir ja auch darüber. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind Ende des Jahres auf Tour. Also eigentlich kann ich jetzt nur die Werbetrommel rühren, weil alles Weitere werdet ihr mit euch selbst ausmachen und ihr werdet wissen, was für euch am besten ist, denn ihr fühlt es.
Okay, Dann, du hast auf die Tour noch verwiesen. Das wäre auch das Einzige, was mir noch eingefallen wäre tatsächlich. Lieber Costa, danke ich dir ganz sehr. Wir bleiben wach ist mehr als nur ein Albumtitel, das haben wir nun festgestellt. Es ist ein Zustand und vielleicht auch eine Einladung an uns alle, nicht wegzuschauen, sondern mit Haltung in dieser Welt zu stehen. Und gleichzeitig gibt uns diese Platte auch Kraft, in schweren Momenten unseres Lebens weiterzugehen, ohne Verlust und Last ungewürdigt zu lassen. An dieser Stelle, Costa, vielen Dank für diese Platte. Also mir bedeutet die jetzt schon viel. Dankeschön. Und alle anderen dürfen die neue Platte von Sonderschule Wir bleiben wach ab dem 26.09. in Dauerschleife hören. Ihr könnt ihr natürlich auch vorbestellen. Ihr habt es schon gehört. Die Tour steht an. Und ja, ich würde einfach mal sagen, alle Termine packe ich euch hier in die Shownotes mit rein, sodass ihr dort auch findet. Und ja, dann war's das, oder?
Absolut. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Okay. Danke dir, Costa, und euch allen auch danke fürs Zuhören. Mein Name war, ist und wird es immer bleiben, Diana Heinbucher. Und ja, bleibt laut, bleibt neugierig, bleibt Metal.
Metal, Leute.